Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 190 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19. Juli 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk begrüßen wir unsere neue Kollegin Barbara Box.
Mit Martin Nitsche, Präsident des DDV Deutschen Dialogmarketingverbands, sprechen wir über künstliche Intelligenz.
Und in den News der Woche schimpft die Stiftung Warentest über Indexpolicen. Die deutschen Versicherer ziehen vors Bundesverfassungsgericht. Der Bundesbankchef fordert ein steigendes Renteneintrittsalter. Und das Analysehaus in Finma hat untersucht, wie viel Geld von Fondspolicen in nachhaltigen Fonds steckt. Aber erst...
Aus der Redaktion. Hallo zum Schmolltalk. Eigentlich müssten wir den heute umbenennen.
Den Schmollbo-Talk.
Oh ja, unbedingt, bitte.
Wir haben nämlich eine neue Kollegin, die Barbara Box. Hallo Barbara.
Hallöchen.
Hallo Barbara.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir haben das ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir dich dann heute in den Schmolltalk holen. Wie könnten wir den denn nennen? Schmobo-Talk.
Schmobol-Talk.
Ideen bitte an redaktion@pfefferminzia.de.
Du kommst aber heute früh rum mit der E-Mail-Adresse. Ja, du. Ich würde noch den Schmolbo-Talk.
Schmolbo. Oh, Schmolbo ist auch gut.
Ja. Schmolbo?
Ich finde
Schmockstalk wäre aber auch
Schmockstalk.
Oh, Schmockstalk. Ja,
Schmockstalk. Aber dann bin ich raus. Dann ist Scholle ja, nicht mehr stimmt. Da.
Vielleicht haben die Hörer noch eine Idee. Mal gucken.
Okay. Genau. Ja. Also bitte gerne eine E-Mail.
Ja, unbedingt. Mhm.
So, was wollen wir denn, Schmidt? Frag doch, quetsch doch mal die
Erzähl
neue
Erzähl doch mal
ein
kurz
aus.
Ein bisschen was über dich, Barbara. Wo kommst du denn her?
Oh, wie ein Vorstellungsgespräch.
Hast du schon mal einen Podcast gemacht?
Weißt du, was Pfefferminzia ist?
Oh Gott, jetzt ist es ja genau wie im Vorstellungsgespräch.
Ja, ja.
Also, ich bin Barbara. Ich bin seit 2011 Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Ich habe vorher BWL studiert mit Schwerpunkt Finanzen, habe auch mal 3 Jahre in einer Großbank gearbeitet, aber da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist.
Nachvollziehbar.
Parallelen zu Scholle, ja.
Ja, durchaus. Und dann habe ich bei Springer Fachmedien beim Bankmagazin ein Volontariat gemacht.
Hast du gerade Springer gesagt?
Springer Fachmedien.
Ja, aber beim Bankmagazin,
großer
das
Unterschied.
Parallelen.
Großer
Unterschied zu mir, da war ich nämlich auch.
Oho.
Genau. Ja, die Fachjournalistenwelt, ja. Und genau. Ja, da hat es mir einfach so gut gefallen, dass ich einfach Journalistin geblieben bin. Das war eigentlich erstmal nur so als Versuch gedacht. Und das war richtig nett. Schöne Grüße an die Kollegen, falls sie das hier hören.
Wir wären ja übrigens auch gerne Journalisten geworden, Schmidti und ich, aber hab jetzt nicht.
Hey. Speak for yourself schon.
Ja, I do.
Ah, ja, sehr schön. Und bevor du zu uns kamst, warst du wo?
Genau, da war ich bei Das Investment. Und da
auch da parallel zu Scholle und mir?
Stimmt,
ja. Verstehe ich jetzt nicht.
Genau, und da hatte ich unter anderem einen Podcast mit der ganz wunderbaren Kollegin Christin Jahns.
Schöne Grüße an Christin.
Schöne Grüße.
Ja, unbedingt. Genau, wir hatten den Podcast She Speaks Finance und da haben wir versucht, Frauen für das Thema Investieren und Altersvorsorge zu begeistern. Mhm. Und ansonsten habe ich da vor allem Kryptoartikel geschrieben für Einsteiger. Ich bin nämlich so ein kleiner heimlicher Krypto-Nerd. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Jeder hat so sein Laster.
Ja, niemand genau. Ist perfekt.
Die einen sagen so, die anderen sagen
genau.
So.
Genau. Aber jetzt muss man sagen, Frauen und Finanzen, ein Thema, ne?
Genau.
Ja, wolltest du auch gerade sagen?
Nee, wollte ich auch gerade sagen. Siehst du,
jetzt will ich
zwei
nicht mehr.
Doofe Eingedanken. So.
Ja.
Ja, also Frauen und Finanzen ist auf jeden Fall ja auch ein Thema, was uns umtreibt. Das seit letztem Herbst haben wir da ja einen dicken Durchblick zugemacht, also ordentlich Seiten zum Thema und seitdem auch immer im Printheft und online auch immer wieder das Thema. Ist auch ein Thema, was uns am Herzen liegt auf jeden Fall.
Ja, ist auch echt ein wichtiges Thema und das wird eigentlich auch nie alt, finde ich.
Nee.
Also in den nächsten Jahren können wir da bestimmt noch einiges machen.
Ja, absolut. Auf jeden Fall, da können Sie sich schon mal drauf freuen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Fällt uns doch bestimmt was ein.
Das denke ich.
Nein, Männer hören das bestimmt auch gerne.
So. Ja. Ja, die kümmern sich auch nicht alle so vorbildlich um ihre Altersvorsorge. Also.
Bestimmt.
Ja. Apropos. Wie sieht denn dein Versicherungsschutz so aus?
Ja, das habe ich tatsächlich überlegt. Also, ich bin, glaube ich, standardmäßig ganz gut ausgestattet. Ich habe eine Hausratversicherung, eine Haftpflicht, eine Berufsunfähigkeit, die ich direkt zum Berufsstart abgeschlossen habe.
Ja, das hast du mir voraus, ja.
Ja, genau, ganz jung noch. Und dann habe ich aber noch
jetzt Angebote für Scholle, bitte an.
Aber das muss dann ein Seniorentarif sein, bitte.
Ja, ansonsten habe ich eigentlich nur noch eine ganz, ganz, ganz alte Lebensversicherung, die meine Mama irgendwann mal, als ich ein Kind war, für mich abgeschlossen
hat. Aber die ist dann mit steuerfreier Auszahlung höchstwahrscheinlich. Also behalten.
Ja, muss ich mal nachgucken.
Wenn die vor 2004 abgeschlossen ist, ja.
Ja, ja.
Ja,
also genau. Und dann
eine gute Partie.
Und einen guten Zins hast du da wahrscheinlich auch noch drauf.
Ja, ja, genau, kann ich nicht meckern. Und Riester habe ich zu Berufsbeginn abgeschlossen, weil mir damals alle geraten haben, mach das unbedingt. Und naja, da muss ich jetzt mal gucken. Ne? Bin ja jetzt bei den
Profis. Da kommen ja hoffentlich vielleicht mal ein paar Reformen, wer weiß das denn schon.
Ja, genau. Und ich meine, mit Scholle haben wir ja...
Ja, Schmidt, sollen sie.
Ja? Ja, gut.
Ja, die Fokusgruppe empfiehlt das wärmstens, das auch nach Absprache mit den Kunden natürlich, dass aber auch bestehende Riester-Kunden ihre Verträge auf die neuen Kriterien umstellen können, sollen, müssen.
Wäre ja gut. Weil ich glaube, viele haben wahrscheinlich auch beitragsfrei gestellt im Moment, ne?
Ja, im Finanzministerium schätzt man, dass ein Fünftel, ein Viertel gerade ruhen. Mhm. Kleiner Ausflug ins Riester-Business gerade. Genau, die ruhen alle und die könnte man natürlich vielleicht wieder fit für die Zukunft machen, wenn man sagt, ey, wir hauen jetzt mal die Garantie weg oder so, wir erweitern die Möglichkeiten und dann könnte man sich dafür auch wieder erwärmen. Also ich fänd's gut und die Fokusgruppe hat es auch wirklich empfohlen.
Sag mal, wann bist du wieder im Büro? Dann kannst du dir meinen Riester-Vertrag auch mal angucken.
wie du an meiner markanten Stimme hörst.
Schau, das
schleppe ich gerade ein bisschen was mit mir rum. Ich bin ein bisschen kratzig. Ja.
Das hast du dir bestimmt am Dienstag im Fernsehstudio geholt, als du über Riester nämlich ein Fernsehinterview gegeben hast. So viel muss er
das solltest du doch nicht sagen, Schmidt. Das solltest du doch nicht sagen. Ja, ja. Klappern lass uns doch erstmal weiter. Nein, lass uns erstmal Barbara weiter fertig machen. Also, was war denn dein letzter Versicherungsschaden?
Oh, der war relativ spektakulär sogar. Ich habe nämlich vor 2 Monaten meinen gesamten Schlüsselbund abends in der Bahn verloren. Also ich bin da schon von Bremen nach Hamburg gependelt und es war so ein schöner Tag, wo die Bahn auch auf dieser ja nicht so langen Strecke irgendwie 1,5 Stunden Verspätung hatte und ich hatte so den ganzen Tag gearbeitet, bin dann in die Bahn gestiegen und ich war dann so 9:30 am Bremer Hauptbahnhof und dann ist mir so eingefallen oder ich habe das so gemerkt, dass ich meinen ganzen Schlüsselbund in der Bahn liegen gelassen habe.
Toll.
Und ja, richtig schön. Und ich hatte Glück im Unglück, weil meine Nachbarin, die war noch wach und die hatte einen Ersatzschlüssel, also bin ich auf jeden Fall reingekommen. Und ja, dann ist die Schließanlage halt dann ausgetauscht worden und ich hatte auch wirklich Glück.
Teuer, die Versicherung hat schon.
Ja, das war richtig schön teuer, aber die Versicherung hat Gott sei Dank schnell gezahlt.
Dann hattest du aber auch einen Tarif mit Schlüsselverlust, was ja nicht unbedingt, gerade wenn es sich um ältere Haftpflichtverträge handelt, an dieser Stelle ja auch nochmal der Hinweis, dass Schlüsselverlust nämlich oft nicht abgesichert ist oder vielleicht nur privater und nicht beruflicher Schlüsselverlust.
Ja.
Ist bei uns in der Hausrat mit drin.
Ja, aber da muss man halt gucken, ob das mit drin ist.
Ja.
Bei älteren Tarifen nämlich oft nicht.
Kann man dazu buchen manchmal. Die älteren
Tarife. Ja, ich war, super. Ich war jedenfalls sehr froh, weil in der Woche vorher ist auch schon meine Waschmaschine kaputt gegangen. Und ja, genau. Und dann wollte ich eigentlich auch noch einen Urlaub buchen in der Zeit. Und mein Konto war so ein bisschen strapaziert, sage ich mal. Ja. Und deshalb war ich froh, dass sie wirklich sehr schnell gezahlt haben. Und das ging nochmal glimpflich aus. Und ich habe
so viel zum Thema Versicherung zahlen doch eh nicht. Ja, ja, ja.
Genau.
Ja, genau. Also das lief wirklich gut.
Normalerweise wunderbar.
Ja.
Sehr schön.
Glück im Unglück. Schönes Ding.
Absolut.
Ich habe den Schlüsselbund auch nie wieder gesehen. Ich habe da ganz viele Verlustmeldungen gemacht und die haben den, obwohl das ein riesen Schlüsselbund mit allen Schlüsseln war, die ich hatte, wirklich allen. Also ich habe da richtig so Haustürschlüssel, Büroschlüssel, Fahrradschlüssel und alles wirklich dran. Die haben diesen riesen Schlüsselbund nicht gefunden in der Bahn, also verrückt. Ja.
Jetzt schon ein kleiner Klassiker.
Ja, genau, sowas will ich auch nicht nochmal haben. Nee. Kann ich nicht weiterempfehlen.
Nee.
Gehört nicht auf die Bucketlist, auf gar keinen Fall.
Hast du denn Themen schon ausgemacht, die dich jetzt speziell interessieren?
Also, was mich interessiert, ist so eigentlich eher so die Vielfalt. Also ich habe so gemerkt in den letzten Wochen, als ich mich so auf den Job hier auch vorbereitet habe, wie breit dieses ganze Themenspektrum ist. Also was für Versicherungen es auch alle gibt. Ich kannte so viele gar nicht. Und das finde ich eigentlich eher spannend. Ich mag das gerne, so eine Abwechslung zu haben und so in verschiedene Bereiche so reinzutauchen. Und ja, Versicherung ist ja einfach so nah dran am Leben. Und das für jeden Bereich gibt's da irgendwie nochmal eine Absicherung. Und ich glaube, das ist das Spannende für mich, dass man da so verschiedene, ja, dass man in so ganz verschiedene Bereiche da so eintauchen kann. Und ja, das war mir vorher, ja, das war mir schon ein bisschen bewusst, aber nicht so, ich habe das so gemerkt, als ich mich vorbereitet habe, dass da echt ganz viel, ja, dass es eigentlich wirklich jeden Lebensbereich so betrifft, ne?
Mhm. Ich hatte es damals unterschätzt. Muss ich ja sagen. Also stimmt. Ich war dann überrascht, angenehm überrascht.
Mhm. Ja, das höre ich oft. Immer wenn ich, also ich bin ja jetzt seit 2007 in der Branche unterwegs und damals habe ich auch viele Freunde eben angesprochen, so, oh, Versicherung, das ist da todlangweilig. Ich so, nee. Je tiefer man da rein rutscht, desto interessanter ist das auch und es ist eine tatsächlich sehr vielseitige Branche.
Mhm.
Also ich finde das auch sehr spannend. Aber die Sicht von draußen ist natürlich immer so, oh, verschnarcht und Behörde und
absolut, ist ja.
So. Die zahlen ja nicht, genau. Ja.
Gibt es auch coole Leute unterwegs, also.
Mhm. Ja. Genau. Du wirst Spaß haben.
Ja, ich habe jetzt schon Spaß. Es ist irgendwie echt eine nette Atmosphäre hier. Die Woche ist jetzt meine erste Woche und ja, macht Spaß hier, ist echt schön.
Sehr gut.
Also ja. Begrüßungs-E-Mails an Barbara,
ja,
an
genau.
redaktion@pfefferminzia.de.
Ja. Genau. Jetzt habe ich euch so gelobt, jetzt will ich auch ein paar Willkommens-E-Mails kriegen. Nein, die sind wirklich super. Ne?
Genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden bestimmt oft noch von Barbara hören.
Auf jeden Fall.
Genau. Aber jetzt würde ich sagen, erstmal weiter im Text.
Im Gespräch. Die Euphorie ist groß. Ziemlich groß sogar. Doch wer von künstlicher Intelligenz regelrechte Geniestreiche erwartet, könnte vielleicht ein bisschen enttäuscht werden. Denn sie ist alles andere als genial. Sie kann sogar mal einen schlechten Tag haben, erklärt mir gleich Martin Nitsche, Präsident beim DDV Deutschen Dialog Marketing Verband. Und dann erklärt er, was in seinen Augen die eigentliche technische Revolution ist. Dabei geht es auch um, die BWLer und VWLer werden jetzt jauchzen, um Grenznutzen und Grenzkosten. Hören wir mal rein.
Martin, herzlich willkommen hier bei uns.
Hallo Andreas, bin gerne da.
Martin, du hast vorhin einen Vortrag über künstliche Intelligenz gehalten. Warum weißt denn du so viel darüber?
Na, ich weiß nicht sehr viel darüber, aber ich habe mich in den letzten Jahren intensiv
mit dem
Thema beschäftigt. Ja, aber nicht aus der technischen Seite, obwohl ich Informatiker bin, sondern eher mit dem, was macht es mit unserer Wirtschaft, was macht es mit unserer Gesellschaft, was macht es mit uns als Menschen, was macht es mit uns als Kunden. Das sind die Themen, die mich da stärker interessieren. Insofern komme ich nicht von der technischen, von der informationstechnischen Seite.
Ah, okay. Die Zeit geht sehr, sehr, sehr schnell. Was kann die KI jetzt gerade? Was wird sie
nächstes Jahr können? Wahrscheinlich 1% mehr als gestern. Hört sich wenig an, aber ja. Wenn ich jeden Tag 1% mehr kann, dann bin ich sehr, sehr schnell bei 100% mehr, bei 200, bei 400% mehr. Und das ist das, was wir gerade erleben, dass die KI rasend schnell dazu lernt und eigentlich schneller lernt, als wir Menschen lernen könnten und als es uns vielleicht auch manchmal lieb ist.
Ja, bemerkenswert fand ich vorhin, ich hatte den Vortrag ja gehört, fand ich die Erkenntnisse, dass die KI nicht perfekt ist, und auch nicht genial. Und trotzdem sind alle so wahnsinnig euphorisch.
Ich glaube, das ist gerade die Stärke, ehrlicherweise. Also wir sind ja alle gewöhnt, Computer sind perfekt. Also wenn ich in Excel 5 Zahlen addiere, dann bitte ich darum, dass das Ergebnis jedes Mal wieder das gleiche ist. Sonst wäre ich ziemlich unglücklich.
Aha.
Wir als Mensch sind aber nicht perfekt, sondern wir machen Fehler.
Was?
Und ja, ich zumindest. Also du vielleicht, also ich bin nicht perfekt. Und wir machen Fehler. Und das ist die Stärke eigentlich der KI, dass es eben nicht mehr darum geht, deterministisch vorausgeplant zu sagen, diese 5 Zahlen werden addiert, sondern zu sagen, lern doch mal, wie du die 5 Zahlen addierst. Das hört sich erstmal merkwürdig an, aber durch dieses Lernen ist sie viel flexibler, als wenn ich sage, ich kann jetzt nicht 6 Zahlen addieren oder 7 Zahlen addieren. Das wiederum könnte sie dann durch das Lernen. Und ja, sie ist nicht perfekt, sie ist vielleicht auch nicht genial, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht bei KI. Es geht darum, dass sie wirtschaftlicher ist, dass sie uns mehr Komfort bietet, dass sie schneller ist. Und das sind Effekte, die viel stärker sind aus meiner Sicht eigentlich als die Genialität. Es geht nicht darum, der eine Beethoven oder der eine Einstein oder der eine Edison zu sein, sondern vielleicht 5% besser zu sein als der Durchschnitt.
Ja, was dann auch schon eine Menge ist und für viele Arbeiten offensichtlich dann reicht.
Naja, wenn du jetzt viele menschliche Arbeiten nimmst, die wir tun müssen, dann sind die ja nicht immer gerade von Genialität geprägt. Also morgens, du gehst an deinen Rechner und musst erstmal 30 E-Mails abarbeiten. Das ist typischerweise nicht von Genialität, sondern von harter Arbeit geprägt. Und das kann die KI im Zweifelsfall hervorragend abnehmen. Und vielleicht ist es sogar positiv, weil wir Menschen uns mehr auf die Dinge konzentrieren können, die wirklich Spaß machen.
Wenn aber KI nicht perfekt ist, hat dann KI auch mal einen schlechten Tag? Also wenn ich die KI heute was frage und morgen dasselbe frage, kriege ich dann tatsächlich unterschiedliche Antworten?
Ich glaube, das hat jeder, der ChatGPT ausprobiert hat, schon festgestellt. Das gleiche Prompt führt nicht zum gleichen Ergebnis. Manche Ergebnisse sind besser, manche sind schlechter.
Schlechter Aber wie kann das
Tag
sein?
Weiß ist ich es, nicht. Ja? Schlechter Tag wäre es, glaube ich, falsch. Ich glaube, es ist eine Entwicklung. Und wie heißt das bei den Marines? Der schlimmste Tag war gestern oder irgendwie so. Ne? Also wahrscheinlich ist es bei der KI ähnlich. Der nächste Tag wird besser, der übernächste Tag wird wieder etwas besser, der dritte Tag wird wieder etwas besser. Und das ist die Stärke der KI, dieses Lernen.
Ach so. Und dann lass uns zu dem anderen Aspekt kommen, den du vorhin schon angesprochen hast, dieses Wirtschaftliche. Da hast du im Vortrag den bemerkenswerten Satz gesagt, das ist die eigentliche Revolution. Was ist die eigentliche Revolution? Wo ist der Punkt?
Wenn ich es erstmal aus der IT-Seite betrachte, ist natürlich, dass es sich um eine völlig andere Art von Systemen handelt, die völlig anders programmiert werden, die selbst lernend oder zumindest mal lernende Systeme sind. Das ist technisch sicherlich neu und eine Revolution. Aber eigentlich sind die Auswirkungen dieser Revolution viel spannender. Also am Ende des Tages war eine Dampfmaschine auch eine technische Revolution, aber die Auswirkungen der Dampfmaschine mit Änderungen in der Arbeitsstruktur, Weberkriege später und so weiter, waren viel spannender als die Dampfmaschine selber. Und ich glaube, wir leben in einer ähnlichen Phase, dass wir auf der einen Seite gerade begeistert sind von diesen neuen technischen Möglichkeiten, auf der anderen Seite sagen, oh, vorsichtig.
Das sind die Maschinenstürmer, die gibt's wieder. Ne?
Also es sind beide Dinge, also Begeisterung und auf der anderen Seite auch ein bisschen Angst. Die eigentlichen Effekte, die aber kommen, sind dann die wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Effekte. Und die sind, glaube ich, viel, viel größer als der technische Umschwung, den wir gerade haben. Und ich wäre der Letzte, der sagen würde, ich weiß schon genau, was da kommen wird. Da wäre ich vorsichtig. Aber zu sagen, es wird gewaltige gesellschaftliche Änderungen geben. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre so eine Thematik, über die man sprechen muss oder ähnliches. Es wird gewaltige soziologische, soziale Änderungen geben. Was ist das Problem, wenn ich keine Arbeit mehr habe? Wir alle definieren uns zu einem nicht unwesentlichen Teil unseres Lebens über unseren Job und über das Weiterkommen im Job. Worüber redest du abends auf einer Party, wenn du Freunde triffst über deinen Job? So, wenn du keinen Job mehr hast, weil die KI den Job erledigt, worüber redest du? Also wird es soziale Änderungen geben. Und am Ende des Tages wird es natürlich auch wirtschaftliche Änderungen geben, denn die KI ändert nicht die Gesetze der Wirtschaft, aber sie ändert die Art und Weise, wie die Gesetze angewendet werden.
Das musst du erklären, bitte.
Naja, nimm dir einen Mailing. Ein simples Mailing-Marketing-Beispiel. Wenn du heute eine Mailing machst, kostet das 50 Cent, dann machst du 2 Varianten, dann kostet das 1 Euro, dann machst du 4 Varianten, kostet das 2 Euro und so weiter. Bei der KI ist das anders. Da zahlst du vielleicht einmal am Anfang 10 Euro, um die KI zu trainieren. Jede weitere Variante, die sie erzeugt, kostet aber nichts mehr. Grenzkosten 0. So, Grenzkosten 0 bedeutet dann, du kannst problemlos 10.000 Varianten dieses Mailings machen, was du dir heute gar nicht wirtschaftlich leisten könntest. Das heißt, es ändert nicht die Gesetze der Wirtschaft, aber du wendest sie anders an. Grenzkosten 0 kennen wir, aber wir können sie bisher nicht gehen.
Grenznutzen bleibt oben.
Grenznutzen bleibt bei dem Mailing. Der Grenznutzen steigt durch die Individualisierung. Du kriegst einen anderen Brief als ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir antworten, steigert sich, weil er individuell ist.
Ja.
Der Kostenfaktor ist aber dann 0, also der Grenzkostenfaktor. Und das ist dann das, was die Anwendung dieser Gesetze im Marketing, aber genauso auch im Service, im Vertrieb oder wohin du schaust, Produktion, ändern wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mittel- bis langfristig viel größere Einflussnahmen haben wird auf unser Leben.
Und dann die eigentliche Revolution ist?
Das ist dann die eigentliche Revolution.
Super, Martin. Dann nehme ich das einfach mal mit, sage vielen Dank für die Information. Und wir wissen jetzt, was die eigentliche Revolution bei der KI ist.
Die News der Woche. Indexpolicen sind etwas für vorsichtige Anleger. Sie versprechen Sparern, dass sie von den Renditen der Aktienmärkte profitieren und dabei weit weniger Risiken eingehen als mit direkten Börseninvestments. Klingt erstmal super, funktioniert aber nur in den seltensten Fällen.
Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine aktuelle Studie der Stiftung Warentest bzw. deren Ableger Finanztest. Die Verbraucherschützer haben im Juli 2024 12 Tarife untersucht, darunter Allianz Index Select, Ergo Vorsorge Rente Index, Nürnberger DAX Rente, Volkswohl Bund Klassik Modern und R&V Privatrente Index Invest. Und das Fazit klingt ernüchternd. Hohe Kosten, maue Verzinsung und oft kompliziert konstruierte Beteiligungen am Indexerfolg.
Bei der Allianz beispielsweise hätte es nur in 37 der simulierten 101 Jahreszeiträume eine Rendite über Null gegeben. 63 Mal nichts. Im Schnitt lag die Rendite bei 1,64%. Der Grund? Kursverluste an der Börse schlügen voll ein, so die Stiftung Warentest. Kursgewinne dagegen seien gedeckelt.
Zwar sei ein einmal erreichtes Vertragsguthaben der Kunden tatsächlich gesichert, allerdings sei es aufgrund der hohen Kosten in den ersten Jahren nach Vertragsabschluss deutlich geringer als die Einzahlungen, schimpfen die Verbraucherschützer weiter.
Diese Kritik an Indexpolicen ist aber nichts Neues. Die Stiftung Warentest rät seit Jahren von diesen Finanzprodukten ab und rät Kunden lieber, O-Ton, auf ETF-Sparpläne oder günstige Fondspolicen zu setzen.
Ein neues Gesetz sorgt unter Finanzverbänden für wenig Begeisterung. Der Versichererverband GdV ist aber richtig auf Zinne und hat gegen das Vorhaben zusammen mit 22 Unternehmen nun eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Was ist denn da los? Nun, Stein des Anstoßes ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das im Januar 2025 in Kraft tritt. Darin gibt es unter anderem die Regelung, dass Kreditnehmer frühestens eine Woche nach dem Darlehensvertrag eine Restschuldversicherung abschließen dürfen. Cooling-off-Phase nennt man das dann. Und die haben vor allem Verbraucherschützer gefordert. Sie halten die Policen oft für überflüssig und zu teuer.
Beim GdV hält man diese Cooling-off-Phase hingegen für europarechtswidrig. Ähnlich hatte sich schon der Bankenfachverband im vergangenen Jahr geäußert. Beide Verbände verweisen dabei auf die EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Demnach dürfe man zwar Restschuldversicherungen nicht an einen Kredit koppeln, wohl aber mit ihm bündeln. Letzteres wären dann getrennte Verträge.
Außerdem sei die Cooling-off-Phase gefährlich, findet der GdV. Denn Restschuldversicherungen übernehmen fällige Kreditraten, wenn Kreditnehmer wegen Arbeitslosigkeit oder Unfähigkeit nicht zahlen können. Muss man mit der Police eine Woche warten, kann es im Extremfall Probleme geben. Passiert etwas in der ersten Woche, stehen Kundinnen und Kunden ohne Versicherungsschutz da, sagt Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GdV.
Außerdem weist der GdV darauf hin, dass es ja noch die Widerrufsfrist gibt. Wer sich umentschieden hat, kann die Restschuldpolice 30 Tage lang über einen Widerruf wieder loswerden. Ein einwöchiges Abschlussverbot sei deshalb einfach nicht nötig.
Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich für harte Reformen in der Rentenpolitik ausgesprochen. So forderte er im Gespräch mit dem Berliner Tagesspiegel, dass man das Renteneintrittsalter anhebt und an die steigende Lebenserwartung anpasst.
Demnach sagte er, das mag politisch unpopulär sein, aber ich glaube, an dieser Stelle sind Reformen unumgänglich. Man könne in einer alternden Gesellschaft den Wohlstand nicht erhalten, ohne Veränderungen vorzunehmen. Tatsächlich lehnt es die Regierung bislang ab, das Renteneintrittsalter anzutasten. Stattdessen sieht das Rentenpaket 2 vor, dass das Rentenniveau nicht unter die Marke von 48% fallen soll, was die Finanzlage noch weiter erschweren dürfte.
Doch Nagel geht noch weiter. Insbesondere die Rente mit 63 hält er für keine gute Idee. Es sei angesichts der demografischen Aussichten wichtig, Arbeitskräfte zu mobilisieren, sagt er. Weshalb man es Rentnern auch erleichtern sollte, parallel weiterzuarbeiten. Wir müssen grundsätzlich dafür sorgen, dass Menschen, die gerne arbeiten würden, auch arbeiten können, so Nagel. Dafür müsse man die Kinderbetreuung ausbauen und mehr Menschen zuwandern lassen.
Damit liegt er übrigens mit Berlin auf derselben Wellenlänge. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil sieht es als Schlüsselelement an, den Arbeitsmarkt zu stärken und damit auch die Einnahmeseite der gesetzlichen Rente.
Das Analysehaus Infinma untersucht seit 2020 regelmäßig, wie viel Geld von Fondspolicen in nachhaltigen Fonds steckt. Als Grundlage nutzt das Institut jene Kapitalanlagen, die die Anbieter in ihren Geschäftsberichten ausweisen. Dort ist aufgelistet, wie viel Policengeld in welche Fonds investiert ist. Als nachhaltig definiert Infinma Fonds, die gemäß Offenlegungsverordnung nach Artikel 8 oder 9 eingestuft sind.
Jetzt hat Infinma noch einmal für die vergangenen Jahre nachgerechnet. Der Grund? Viele Fondsgesellschaften haben bestehenden Fonds mittlerweile einen grünen Anstrich verliehen und sie zum Artikel 8 Fonds hochgestuft. Andere haben Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds dagegen heruntergestuft, zum Teil als Reaktion auf Greenwashing-Vorwürfe.
Infinma hat für jedes der drei untersuchten Geschäftsjahre über 2000 Fondspositionen bei den Lebensversicherungen gefunden, die nachhaltiger geworden sind. Rund 10.000 Positionen blieben unverändert. Bei rund 400 Positionen wurde ein Fonds nach der aktuellen Klassifizierung nicht mehr als nachhaltig eingestuft.
Die Lebensversicherungsbranche ist deutlich grüner, als man das in der öffentlichen Wahrnehmung gemeinhin glaubt. Von knapp 14.000 Fonds bzw. Fondsklassen, die die deutschen Lebensversicherer im Jahr 2022 im Bestand hatten, sind bereits weit über 8.000 nachhaltig gemäß der EU-Offenlegungsverordnung, kommentiert Infinma-Geschäftsführer Jörg Schulz die Analyseergebnisse.
Und das in Fondspolicen besparte Volumen in Artikel 8 und Artikel 9 Fonds habe sich von gut 74 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2020 auf knapp 85 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022 erhöht.
Und das war's schon mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder, vielleicht dann mit etwas besserer Stimme. Bis dahin gilt wie immer:
Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.